Vita bei Hami TaylorMade. Los geht's! Ja.
Herzlich willkommen, eine neue Podcast-Folge. Wir haben lange, lange Pause gehabt, aber jetzt ist es wieder soweit. Es geht wieder um Autos, Leute, die aus dem Automobilbereich kommen. Und falls sie nicht aus dem Automobilbereich kommen, geht es auch darum, was ist das für ein Mensch, der hinter so eine Idee steckt, was wir dann interessant finden für euch und welche Bezüge hat er zu Autos, zu Fahrzeugen. Und das wird Thema sein wieder bei Podcast bei Hamid. Und heute habe ich zwei besondere Gäste. Es ist nämlich sehr, sehr umstritten. Es ist verdammt umstritten, ob es erlaubt ist, ob es nicht erlaubt ist. Es ist so eine Grauzone, aber die haben sich extremst entwickelt in den letzten Jahren. Und es geht nämlich um das Thema UNO. Viele verwechseln das ja und viele sagen ja, das ist ja ein Blitzwarner und das ist nicht erlaubt. Soweit ich weiß, kostet das Strafe und sogar noch einen Punkt. Aber die beiden Jungs, die wir jetzt haben, die sind extra aus Kopenhagen hergefahren heute und möchten uns erklären, dass hinter UNO noch was ganz anderes steckt. Und inzwischen hat fast jeder UNO und für mich gefühlt ist das ein bisschen so wie die Bild-Zeitung. Keiner liest die Bild-Zeitung, aber jeder weiß, was in der Bild-Zeitung steht. Und so ähnlich ist es auch mit UNO. Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Was kann UNO noch? Und wie kam die Idee überhaupt? Und was haben die beiden Jungs überhaupt damit zu tun, die ich heute für uns eingeladen habe, uns mal ein bisschen näher an die Geschichte ranzubringen?
Ja, hallo.
Hi.
Moin.
Ja, moin.
Alles fit?
Ja.
Super. Zum ersten Mal, dass ich mit zwei Leuten auf einmal einen Podcast mache.
Das ist wirklich
auf jeden Fall. Alles fit? Ja. Angeschnallt seid ihr?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Es geht ja heute. Erstmal vielen Dank, dass ihr extra aus Kopenhagen jetzt hierher gefahren seid.
Das stimmt, ja.
Cool.
Aber danke für die Einladung. Wir hatten richtig Bock auf jeden Fall.
Aber ist Hamburg nicht schöner?
Oh, ey, Kopenhagen ist schon eine sehr geile Stadt.
Ist das so?
Kennst du Kopenhagen?
Ich war noch nie in Kopenhagen.
Dann müssen wir mal zurück einladen. Also Kopenhagen, also hätte ich jetzt... Wahrscheinlich werde ich jetzt hier Hass ernten, aber ja, nicht gefragt, im Vergleich zu Berlin, muss ich sagen, ist mein Herz auch eher in Hamburg. Aber Kopenhagen ist schon eine sehr geile Stadt.
Aber du wohnst in?
Berlin.
In Berlin. Du auch?
Ja, ja.
Und jetzt stellt euch mal vor.
Ja, also für die wenigen, die mich nicht kennen.
Ja.
Ich bin Heiko Otto, 43, aus Berlin.
Okay.
Ich habe jetzt beruflich über 15 Jahre in der Startup-Welt verbracht. Immer so in den Themen Digitalisierung, Internet, Automobil. Mhm. Und bin jetzt seit rund 2,5 Jahren Deutschlandchef bei UNO.
Okay. Deutschlandchef, das heißt, da kommen wir gleich zu, weil die Zahlen sind ja explodiert in den letzten Jahren. Ne? Das ist einfach so.
Ja.
Bitte.
Hi. Ja, ich bin Lukas. Ich bin seit relativ kurzer Zeit erst bei UNO, seit September letzten Jahres und bin durch Heiko reingekommen und bin verantwortlich für den Vertrieb. Mhm. Also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Bisschen anderes Thema, aber genau. Und da ja Startup zur Position, im Startup macht man viel und alles. Und deswegen, genau, also ich konzentriere mich jetzt auf den Vertrieb bei uns und Heiko und ich bauen jetzt ein größeres Team auf, da wir bis jetzt ja nur zu zweit sind.
Ja. Ihr seid nur zu zweit für ganz Deutschland zuständig.
Ja, also unser Hauptbüro ist ja in Kopenhagen. Mhm. Da sind inzwischen jetzt über 100 Leute. Und mit mir als Einstieg sozusagen haben wir dann ein Berliner Büro gestartet oder eröffnet und haben zu der Zeit aber noch mit recht vielen Dienstleistern zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir immer mehr angefangen, diese Abteilung intern aufzubauen. Und auch der deutsche Markt ist unser wichtigster Markt. Da haben wir jetzt auch die Entscheidung getroffen, dass wir hier eben auch lokal wachsen wollen weiter. Und haben jetzt gerade ein frisches Büro angemietet.
Ah, cool. In Berlin.
In Berlin und zwar cool. Aber fast gar nicht weit weg, in der Abos-Tribüne.
Ah, okay.
Richtig geil auf jeden Fall. Freuen wir uns extrem. Also jetzt müssen wir noch ein bisschen
einrichten.
Ja, also mega.
Historisch.
Ja, cool. Ja. Sehr cool. Aber habt ihr sonst selber Beziehungen, also irgendwas mit Autos zu tun? Oder seid ihr völlig so Startup?
Jetzt wir persönlich,
meinst du? Ja, klar.
Also ich habe auf jeden Fall eine sehr ausgeprägte Autoleidenschaft.
Oldtimer, Youngtimer,
was? Nee, schon so in der Kategorie hier und auch noch gern sportlicher. Also okay. Aktuell leider fahre ich kein Gefährt dieser Art, aber es fehlt mir sehr. Also ich bin denn aktuell vernünftig unterwegs. Und
was bist du? Was fährst du gerade?
Eine E-Klasse, Kombi, schön für Familie, ja. Also, macht auch Spaß. Komfort ist da. Hybrid.
Hybrid! So, ach so.
Da kommen wir wieder zum Thema. So richtig clever. Genau. Aber nee, also mein Herz geht auf bei den Autos. Einfach toll. Ja.
Und du?
ursprünglich tatsächlich auch nicht. Ich bin eher Quereinstieg in der Kategorie, komme eigentlich aus dem Eventbereich und habe viel mit Rolls-Royce gearbeitet damals, haben eine Europatour für die geplant, haben Container gemacht, war auf vielen Rennevents. Jetzt fahre ich das Auto, ein X3, auch familienkompatibel.
Okay.
Viel Motorrad. Also da meine Leidenschaft ist eigentlich eher auf Zweirädern unterwegs.
Weil man muss ja ein bisschen Leidenschaft auch zu Thema Auto haben,
absolut.
Wenn du sowas vertrittst.
Ja, auf jeden Fall.
Also nochmal ganz kurz für die Zuschauer und auch für jetzt auf YouTube oder auf Spotify oder auf Apple, egal wo ihr seid, es ist brüllend warm heute hier.
Ja, das stimmt.
Es ist brüllend warm. Ja, genau. Und ich traue mich nicht gerade meine Klimaanlage höher zu setzen, weil unser Ton dann schlecht wird. Ja. Aber es ist so warm und verzeiht uns bitte, wenn ein bisschen Ton, wenn ihr ein bisschen Lüftung hört. Aber es geht nicht anders. Wir krepieren hier drin. Das ist unglaublich. Drei Leute in der G-Klasse und es ist brüllend warm. Ja. Und ich kann hier Schiebedach nicht zumachen, also und mein Rollo nicht zumachen, weil wir eine Kamera nach hinten haben. War ja auch eine große Herausforderung. Ihr wolltet ja unbedingt zusammen auftreten. Das war euch wichtig.
Unbedingt, oder Lukas?
Also alleine hätte ich den nicht loslassen können.
Ja. habt ihr, was ist denn euer Alltag jetzt als ONO Deutschlandchef? Musst du auch viel erklären, wenn du weißt, was ich meine?
Ja, klar. Also es ist komplett unterschiedlich, ne? Es gibt jetzt nicht den Alltag. Es ist komplett phasenabhängig. Mhm. Jetzt gerade ist wieder eine Zeit, wo irgendwie mehr Geschäftsreisen anstehen. Mhm. Jetzt kommen wir aus Kopenhagen jetzt hierher. Und es gibt Zeiten, wo du ein bisschen mehr Bürozeit hast. Dann haben wir irgendwie Messezeiten. Also es ist echt sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich würde sagen, normaler Tag. Ich starte relativ früh rein, also irgendwie 5-6 Uhr, mache dann meistens
5-6 Uhr?
Ja, ohne Wecker.
Und was sagt der Vertriebler dazu?
Ich find's gut, weil meistens geht er auch erst um 3 ins Bett.
Also. Ja, ich schlafe nicht so viel, das stimmt schon.
Okay.
Ja, muss Prioritäten setzen, um in allen Lebensbereichen was mitzunehmen.
Okay.
Nee, und dann meistens mit einer ersten kleinen Arbeitseinheit, während die Familie noch schläft, irgendwie Mails, paar von unseren Kennziffern, irgendwie überprüfen, die Tagesplanung nochmal durchgehen und so. Danach steht bei mir meistens kurz ein bisschen Familienzeit an. Ist mir auch wichtig, morgens die halt mit in den Tag zu begleiten und irgendwie in die Kita bringen, Schule begleiten. Und dann geht's meistens ins Büro. Mhm. Muss auch sagen, ich bin voll Bürotyp, also so Homeoffice kann mal sein, aber so gerade die Zeit zu Corona war für mich echt eine Qual. Ich finde es
einfach mega,
mit Menschen zusammen,
ich muss raus, genau.
Austauschen und alles. Und dann ist es echt komplett abhängig. Ich habe in der Regel eine feste Planung, ich habe in der Regel feste Termine, aber die meisten Tage bringen auch dann irgendwelche Überraschungen und dann muss man die Prioritäten neu setzen und das geht dann halt den ganzen Tag durch bis spät nachmittags. Dann habe ich wieder ein kleines Family-Zeitfenster, gehe nach Hause, Abendessen, ein bisschen Abendprogramm. Mhm. Und dann geht es meistens nochmal an den Schreibtisch. Ja.
Wahnsinn.
Es ist ja so, dass sehr, sehr viele inzwischen ONO kennen. Mhm. Jetzt auch, wenn du das Vertriebsnetz anguckst, irgendwie zu Kampagnenzeiten, also wenn du Aktionen fährst, jetzt nicht irgendwo dauerhaft stationär, dann kommen wir jetzt inzwischen auf rund 40.000 Verkaufsflächen. Also das ist ja auch einfach eine Menge, wo dann Kunden
raus... Größer Plattform? Also
Meinst du jetzt von der Menge der Filialen oder?
Nee, also, vom Verkauf her.
Also unser wichtigster stationärer Partner ist auch unser erster, das ist Mediamarkt Saturn.
Okay.
Als wir nach Deutschland gekommen sind, jetzt vor knapp 4-5 Jahren, war das unser erster stationärer Handelspartner. Und es ist einfach Trauma, weil wir das über jedes Jahr hinweg weiter ausbauen können und da einfach richtig gut zusammenarbeiten. Das macht unfassbar Spaß.
Aber erklären wir mal jetzt ONO.
Ja.
Es ist ein Blitzer-App mit drin und das ist verboten.
Ich glaube, da musst du von Anfang anfangen.
Ja, ich würde auch sagen, du musst ein bisschen weiter vorne anfangen. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal so einen Sprung ins Jahr 2017 machen, dann würde diese Aussage zutreffen, weil das Gründungsjahr und damals war es so, das Ganze kommt ja aus Dänemark. In Dänemark haben damals sozusagen wurden die Gesetze angezogen, die Bußgelder wurden verschärft und da drüben ist so die Sicht ein bisschen anders. Also das heißt, die haben eher so den Ansatz und sagen, ey, wenn wir beispielsweise irgendwo eine Geschwindigkeitskontrolle hinsetzen, dann wollen wir, dass die Menschen diese Geschwindigkeit einhalten, weil es denen eben um das Sicherheitsthema geht.
Nicht ums Geld.
Genau, es geht. Die sind froh darum, wenn der Blitzer eben möglichst wenig auslöst und von daher musste da eine Lösung her, weil man hat ja auch eine Übergangszeit. Das heißt, man kam unser Chef spricht so ein bisschen immer vom Wilden Westen. Damals war echt viel erlaubt in Dänemark und dann haben sie das halt stärker reguliert. Und gerade in der Übergangszeit musst du ja Menschen irgendwie auch eine faire Chance geben. Die gehen jetzt inzwischen so weit, wenn du irgendwie auf der 130 Autobahn 200 überschreitest und da erwischt wirst, dann nehmen sie dein Auto weg. Das wird versteigert.
Genau, das ist es ja. Da ist ja skrupellos.
Genau, das ist einfach. Ja.
Und deswegen, also skandinavische Länder sind skrupellos.
Nein.
Ja, nicht skrupellos negativ. Ich meine, was Geschwindigkeit betrifft, wenn du so schnell bist, dann wird dein Auto einfach beschlagnahmt
ja, und versteigert. Ist, genau. Und deswegen umso wichtiger.
Das meine ich ja.
Ich meine, wir als Mensch, du lebst in Gewohnheiten. Das dauert auch eine Zeit, bis du das halt auch übernimmst. Von daher erst recht zu dem Zeitraum war es halt einfach wichtig, denen ein Tool an die Hand zu geben, damit die eben gewarnt werden in den Momenten, wo es halt besonders wichtig ist. Und für uns, wir versuchen natürlich genau diesen Ansatz auch mit nach Deutschland zu nehmen. Auch die Produktentwicklung geht in die Richtung. Und jetzt seit 2017, wir hören in unsere Community rein, was wollt ihr, was fehlt euch und so weiter. Und eins der ersten Dinge, die ja dazugekommen sind, sind dann die Warnungen vor Gefahrenstellen.
Okay.
Und inzwischen, wenn du irgendwie auswertest, was für Meldungen gibt's denn, nehmen die Gefahrenstellen, also das kann ja alles möglich sein, ne? Irgendwie was auf der Straße, ein Unfall, ein Stauende und so weiter. Und das ist der deutlich größere Anteil von den Warnungen, die ausgespielt werden. Also von daher gibt's da schon mal
irgendwie so viel Blitzer gibt's ja gar nicht wie Warnstellen.
Ja, absolut, ganz klar.
Das wäre schlimm. Also das heißt, es ist auch so schlimm. Aber
um das nochmal aufzugreifen, also es gibt, ich würde sagen, vereinzelt noch Branchen, wo du in so eine Erklärung gewissermaßen gehen musst, also Aufklärung sozusagen betreiben. Aber in ganz vielen Bereichen, das ist ja jetzt auch kein neues Thema. An sich gibt es dieses Thema ja schon wirklich sehr, sehr lange, eben sehr verbreitet im App-Bereich. Der Bitkom hat im Sommer 2022 eine Umfrage gestartet und hat gesagt, ey, liebe Mitglieder da draußen, so wer nutzt denn irgendwelche Helfer in dem Bereich Blitzerwarner, Verkehrswarner, Geschwindigkeitsnotfallwarner? Und da haben rund die Hälfte geantwortet, ja, ich habe so ein Ding im Einsatz. Also
okay.
Das bedeutet, das Ding ist an sich als Lösung extrem weit verbreitet. Und da kommen wir eben auch ins Spiel und sagen, wir haben ja ganz bewusst diesen kleinen Knopf dazu entworfen, weil, ja, es gibt eine Verbindung zum Telefon, aber der kleine Knopf ist eben deutlich weniger Ablenkung. Du musst halt nichts in die Hand nehmen, musst nichts irgendwie melden, bestätigen oder so, sondern es ist irgendwo bei dir hier in Griff und Sichtweite irgendwie angebracht. Und dafür haben wir eben für uns eben dafür gesorgt, du kannst weiterhin dich auf die Straße fokussieren und wirst nicht abgelenkt, sondern wirst einfach nur informiert.
Okay. Es ist jetzt legal oder ist es nicht legal?
Also unterm Strich, der ohne Co-Driver ist legal.
Mhm.
Es geht in der Straßenverkehrsordnung darum, dass sie halt eine gewisse Funktion verbieten während der Fahrt. Und das ist eben die Warnung vor Blitzern. Die reden davon, dass das Anzeigen oder Stören von diesen Geschwindigkeitskontrollen, dass die eben verboten sind während der Fahrt. Das heißt, streng genommen, und das kann unsere App ja, kannst du diese Funktion deaktivieren, kannst vor Fahrtantritt dich entsprechend erkundigen und dann, wenn du auch zwischendurch auf dem Rastplatz bist bei einer längeren Fahrt, genauso.
Wieder nochmal.
Und
das ist erlaubt.
Während der Fahrt musst du es dann deaktiviert halten.
Also du meinst den Blitzwarner?
Nur die
Geschwindigkeitswarner.
Genau. Alles andere, also mit Gefahrenstellen, ist natürlich erlaubt. Und wenn du an der Stelle, aber das ist auch wiederum vergleichst in Europa, also fast alle angrenzenden Länder sind da extrem liberal unterwegs. Also du hast in Dänemark, du hast in Österreich, Niederlande.
Da ist es erlaubt?
Italien. Ja, Frankreich, so Italien, England. Also du hast sehr viele europäische Länder, die eben sagen, sogenannte POS-Warner dürfen selbstverständlich eingesetzt werden. In Dänemark ist sogar so, dass wir von offizieller Stelle die Blitzerstellen gemeldet bekommen. Also uns wird gesagt, wo Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen werden.
Aber das spricht dafür, dass ihr eine heftige Entwicklung gemacht habt, dass ihr so ernst genommen werdet von den Behörden. Ich habe jetzt gelesen, alleine euer Newsletter hat über 2 Millionen Mitglieder. Das ist Wahnsinn. Das musst du erst mal schaffen.
Also wenn du in Dänemark jetzt guckst, da war das von Anfang an sogar so. Also da seit Start der Firma waren sie dem Thema und sind dem Thema sehr offen aufgeschlossen. Aber du hast recht, wir sind in Deutschland extrem gewachsen oder auch insgesamt in Europa gewachsen. Wir haben jetzt ja auch in England angefangen, in Italien angefangen und neben Dänemark und Deutschland eben auch Österreich bespielt. Und wir kommen jetzt auf rund 2,5 Millionen Anwender in Deutschland. Also das ist schon...
2,5 Millionen in Deutschland.
Ja.
Was ist euer Ziel in den nächsten 5 Jahren?
Boah, da guckst du zu weit. Das ist eine, also wenn du, wenn du die letzten,
okay, wie lange guckst du denn?
Ja, wenn du die letzten 5 Jahre dir anguckst, dann haben wir einfach jedes Jahr unser Ergebnis mehr als verdoppelt. Und das haben wir 5 Jahre in Folge gemacht. Aber kannst ja ausrechnen, wenn du irgendwann in gewisse Größenordnung kommst, das wird heftig.
Ja, das also, wird heftig. Ja,
von daher, ich würde sagen, wir gucken jetzt so in die nächsten 2, 3 Jahre, das ist schon weit. Aber so bis jetzt sieht es so aus, dass unser Chef von der Strategie nicht abrückt. Ja, der hat ja immer ein ganz einfaches Ziel. Hey, ja.
Wie ist er dazu gekommen?
Also er ist durch und durch Unternehmer. Er hat auch schon mehrere Firmen vorher gegründet, auch unter anderem im Automobilbereich.
Okay.
Und ja, die saßen dann im Gründungsteam 2017 zusammen zu viert und haben überlegt, wir wollen was Neues machen. Und ja, am Ende ist die Ono-Idee hängen geblieben. Und
wie kommen Sie auf den Namen Ono?
Es ist dieser Moment quasi, ne? Also,
echt? Oh no!
Ach so, ehrlich jetzt?
Oh nein,
ach no. Krass!
Ja.
Das wusste ich
ja
nicht, echt
jetzt? Oh,
no. Ach so, ich dachte, das hört sich ja auch, könnte auch was Skandinavisches sein, wenn du das ja durchliest. Ja.
Aber ich fand die Frage jetzt gar nicht verkehrt mit diesem, wo seht ihr euch in 5 Jahren als Firma? Ja. Weil da kommt man, glaube ich, ganz gut auf unsere eigentliche und die sich entwickelnde Mission zu sprechen.
Ja, das stimmt, ja.
Also, was hast du für eine Mission?
Fangen wir an mit dem ersten, was jetzt kommt, glaube ich.
Ja, wir haben, also ein kleiner Schritt zurück ist noch, also neben dem Codriver haben wir ja dann auch vor 2, 3 Jahren das Thema elektronische Parkscheibe mit aufgegriffen, was ja in Europa insgesamt ein sehr verbreitetes Produkt ist, in Skandinavien am meisten, also die haben eine Marktabdeckung von rund 70%. Und jetzt kannst du ja selber in Deutschland in die Windschutzscheiben gucken, also wenn jedes 10. Auto eine hat, dann ist das schon gut. Mhm. Und natürlich, dahinter verbirgen sich ja ganz viele Möglichkeiten, die du auch in Zukunft machst. Das ist ja auch ein smartes Device, was du da eigentlich draus machen kannst. Und irgendwie Thema Parkraumbewirtschaftung, bezahltes Parken und so weiter. Genau, aber was Lukas gerade meinte, ist, Dänemark ist für uns immer ein ganz guter Testmarkt. Wenn wir was Neues starten, dann nehmen wir eben entsprechend die Learnings damit und dann verbessern wir ein Thema, bevor wir es nach Deutschland bringen.
Sind die Deutschen da, was das betrifft, penibler? Deswegen testet ihr das erstmal in Dänemark?
Würde ich jetzt nicht als Grund sagen, sondern ich glaube, das ist eher eine Frage der kritischen Masse. Also, dass du zum einen kommst du da schneller auf, wenn du jetzt zum Beispiel zum Start eine Community brauchst, kommst du schneller auf die Menschen, die du brauchst, um was zu starten. Mhm. Und es ist ja dann eher so von der Größenordnung wie 1, 2 Bundesländer oder so, ne? Und es geht aber da auch darum, dass klar gehst du mit irgendwie dem bestmöglichen Ansatz an den Markt, weil du der Überzeugung bist, ey, das ist gut, das ist marktreif, aber dann kriegst du natürlich Feedback zurückgespielt. Und wenn du dann den ganzen Markt schon mal bespielt hast, dann hast du, sag mal, irgendwie verbrannte Erde ist ein bisschen hart, aber da dann das auszubügeln, also so der Erstkontakt ist halt einfach was Besonderes und okay, das kannst du am besten irgendwie dann auch punkten. Und da kommt jetzt dieses Jahr eben ein neues Produkt nach Deutschland, was ganz gut an unsere Firmenphilosophie und unsere Zielsetzung anknüpft. Und das ist ein persönlicher, wie heißt der letzte? Alarm? Persönlicher Sicherheitsalarm ist es jetzt. Ne? Also, wir sind zu viel in Englisch unterwegs, deswegen.
Ach so,
persönlicher
okay
Sicherheitsalarm ist ein kleiner Knopf, kannst du sagen, den du mitnimmst, wo entsprechende Personen, die ja sich in einer Situation ausgesetzt fühlt, wo sie Angst hat oder unwohl fühlt, eine Meldung absetzen kann und entsprechend um Hilfe rufen kann und eine vorausgewählte Anzahl von Menschen und Kontakten informiert mit dem Standort auch noch aktuell. Also das heißt, jetzt klassisches Beispiel irgendwie, du hast ein Mädel kommt vom Feiern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause, hat irgendwie dann einen kleinen Parkabschnitt, durch den sie laufen muss. Da gibt's ja wirklich viele, die heutzutage zu einem Telefon greifen, weil sie der Meinung sind, damit fühle ich mich jetzt sicherer. Also ich habe irgendjemand irgendwie zumindest, mit dem ich rede. Wenn aber was passiert, dann kann eigentlich die Person am anderen gar nichts machen, so, weil du hast nichts in der Hand. Und in dem Fall, gerade, wir haben da 2 Eskalationsstufen. Die erste ist, man merkt ja manchmal schon, wenn sich irgendwas anbahnt, irgendwie wird's verfolgt oder irgendwie, ne? Dann kannst du schon mal so den ersten Impuls absetzen, dann wissen diese Kontakte schon mal, okay.
Sind das nur die Kontakte oder auch die ganzen anderen ONO-Besitzer?
Nee, also wir haben den Test in Dänemark gestartet, auch mit einem Community-Ansatz direkt. Mhm. Und in Deutschland werden wir aber mit einer Variante starten, wo vorausgewählte Kontakte nur informiert werden. Also das heißt Menschen, die ich kenne quasi und wo ich auch ganz bewusst eben möchte, dass die informiert werden und auch mein Standort mit denen geteilt wird. Wenn man jetzt aber so weit geht beispielsweise, dass jemand wirklich weiß, hier ist gerade ein Angriff oder ein Überfall oder was in der Richtung im Gange, dann wird eben der ich nenne ihn jetzt mal Eskalationsalarm ausgelöst. Und das ist auch dann, wäre für mich beispielsweise als jemand, der dann alarmiert wird, auch das Signal, alles klar, ich rufe direkt die Polizei, irgendwie die und die Person, Freundin oder eins meiner Kinder signalisiert, da ist ein Angriff, und dann würde ich entsprechend auch direkt die Daten durchgeben, an der und der Stelle, die Straße, Hausnummer, okay, und so weiter. Mhm. So dass man eben auch natürlich die offiziellen Behörden mit einbezieht, weil die am Ende natürlich dafür sorgen sollen, dass es sicher ist. Mhm. Wir haben so ein bisschen eine Parallele von einem anderen Ansatz in Dänemark.
Das kommt jetzt auch in Deutschland.
Das kommt jetzt auch in Deutschland. Dieses Jahr, wir haben noch kein offizielles Datum, aber es wird dieses Jahr erscheinen. Und genau, so ein bisschen eine Inspiration für das Konzept kam von einem anderen Konzept aus Dänemark namens Heartrunner. Das ist eine Community, die sich zusammengetan hat, dass wenn jemand einen Herzanfall hat, er einen Alarm absetzen kann, und dann werden auch über Geoposition Rollen verteilt. Also jemand, der bekommt die Aufgabe, geh bitte dahin, mach Herzdruckmassage, eine andere Person soll den Krankenwagen rufen und wieder jemand anderes soll bitte an Ort XY einen Defibrillator rollen.
Okay.
Und da wurde festgestellt, dass eben die Zeit, bis Hilfe bei dem Patienten eingetroffen ist, wurde halt um 70% durchschnittlich reduziert.
Wow.
Und so diesen Aspekt wollen wir eben auch nutzen. Also gerade diese Phase, bevor was passiert, da kannst du ja ganz viel Zeit gut machen, wo du schon mal irgendwie dich beispielsweise in die Richtung bewegst oder so. Und wenn dann ein Angriff halt erfolgt, dann hast du Menschen, die eben vor Ort sind, weil wir es eben auch über Geodaten ausspielen können, idealerweise eben dann da auch selbst zur Hilfe gehen können. Und die Möglichkeit, eben die Behörden mit hinzuzuziehen, ja. Okay. Das heißt, das wird sehr, sehr spannend. Also auch da.
Habt ihr auch so einen TÜV-Prozess oder einen Prozess, wo ihr das abnehmen müsst und testen müsst und.
Genau, ist ganz unterschiedlich.
Wie lange dauert so eine Forschung? Wie lange dauert so ein Produkt, bis du es im Internet jetzt bekommst oder bei gewissen Märkten bekommst? Wie lange dauert das?
Boah, das ist echt total unterschiedlich, ne? Also, du hast ja so eine Konzeptphase, dann brauchst du irgendwie einen Prototypen, dann siehst du zu, dass du den in die Produktion bekommst. Mhm. Danach geht's ja dann eigentlich erst los, nachdem du Muster getestet hast und so weiter, die Zertifizierung erfolgt sind, dass du dann das in die Vertriebskanäle gibst. Also ich würde mal sagen, wenn du wirklich schnell bist mit einem Produkt, dann kann man sowas wahrscheinlich irgendwie in rund 6 Monaten schaffen.
Okay.
Aber normal wäre wahrscheinlich eher ein Prozess von irgendwas 12 bis 24.
Okay.
Aber auch nicht für alle Produktkategorien. Also kommen wir zum nächsten Ding, eigentlich eine schöne Überleitung von dir. Wir sind noch in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Also wir haben uns vor jetzt fast 4 Jahren gesagt, okay, wo kann man denn noch was Sinnvolles entwickeln und eben auch zum Thema Sicherheit oder Unversehrtheit der Menschen. Und haben uns dann zur Aufgabe gemacht, den kleinsten Defibrillator der Welt zu entwickeln. Das heißt, wir haben uns einen großen Ingenieurspartner in Deutschland gesucht und mit dem entwickeln wir jetzt seitdem da dran. Der Prototyp ist auch fertig.
Das kostet ja auch richtig Geld, ne?
Klar, natürlich. Produktentwicklung ist auf jeden Fall teuer.
Ja.
Aber das Ergebnis ist geil. Also wir haben jetzt einen Defibrillator entwickelt, der ist so groß wie eine Powerbank.
Okay.
Das Ding kannst du halt in der Handtasche oder wenn du willst, vielleicht auch im Erste-Hilfe-Kasten mit dir rumführen.
Okay.
Und unsere Zielsetzung ist auch, du kennst ja die Dinger aus den öffentlichen Gebäuden oder in Fitnessstudios, ne, aber so eine riesen Koffer.
Genau.
Und von daher, jetzt hast du ein Gerät, was echt auch im Haushalt oder eben mitgeführt werden kann. Und auch auf der Kostenseite haben wir gesagt, wir wollen das Ding halt vergleichsweise erschwinglich machen, damit das eben von deutlich mehr Menschen auch gekauft und dann eingesetzt werden kann. Also wenn du jetzt beispielsweise so einen Wohnblock hast, ja, wo irgendwie, so stelle ich mir das vor, ja, wenn ich jetzt irgendwie dann mit ab 60 oder so da wohne, ich weiß, meine Nachbarn sind auch alle älter, ich würde gar nicht über nachdenken, natürlich hole ich mir so ein Gerät. Dafür ist einfach dieses Thema auch viel zu häufig. Steht noch kein Preis fest. Also ich,
aber ist es bezahlbar?
Ja, es ist bezahlbar. Also ich würde jetzt mal vergleichen mit so einem mittelpreisigen Smartphone ungefähr. Also
ich glaube,
in so eine Richtung wird es. Also
und das wird auch, dann musst du dann auch, wenn du abends dann dein Smartphone auflädst, musst du auch einmal dein
Defi-Laden aufladen.
Aber, ne, das ist, so weit sind wir. Es geht nur noch alles per Akku. Ne? Das
ja, ich bin gespannt. Also den Wert kenne ich so
nicht. Achso, jetzt. Okay.
Also weiß gar nicht, wie das Akkuverhalten an der Stelle jetzt ist. Ich gehe davon aus, dass das schon natürlich eine gewisse Haltbarkeit hat. Also der soll ja auch wo gelagert sein und muss nicht jeden Tag irgendwie dann an die Steckdose. Wahrscheinlich nach einem Einsatz dann schon, ja. Aber ja, ist einfach total spannend. Ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, aber zum einen ist die Häufigkeit, dass eben Herzversagen eintritt.
Das ist doch recht hoch. Das wollte ich ja gerade sagen. Also Gott sei Dank habe ich keine Berührungspunkte damit.
Ja.
Deswegen kann ich nicht so darüber sprechen. Aber ja, anscheinend ist ja der Bedarf da, dass eine Firma wie Ono sagt, wir forschen jetzt. Ne? Ja. Wir hauen da so viel, wir investieren da so viel Geld rein.
Also ist so, also es sind halt wirklich viele Millionen Tote jedes Jahr. Das ist das eine. Aber du hast halt genau diesen anderen Aspekt noch. Wenn du halt kein Defibrillator zum Einsatz bringst, wenn jemand ein Herzversagen hat, dann sinken die Überlebenschancen immens. Also wir reden halt irgendwie um einen Faktor 8 bis 9 mal.
Okay.
Und von daher innerhalb der ersten 5 Minuten sollte idealerweise halt so ein Gerät dann zum Einsatz kommen. Und von daher, ja, das ist auch eins der Dinge. Also wir haben eben so diesen Community-Ansatz auch wieder, weil Menschen wieder anderen Menschen helfen. Und es geht eben auch wieder um dieses Thema Gesundheit, Sicherheit und ja, ist Wahnsinn. Das ist so richtig in der DNA der Firma drin. Man merkt einfach die Kollegen, also wir leben das halt. Ne?
Und hat der Ono-Besitzer jetzt auch nur noch die Thematik? Weil du meintest, er ist Unternehmer, hat er auch noch immer noch im Automobilbereich und so weiter. Ist er immer noch tätig oder hat er jetzt nur noch Ono?
Also, was heißt nur noch? Vom Operativen würde ich sagen, seine Zeit lässt gar nichts anderes zu. Also er wird operativ mit Sicherheit da den Fokus komplett drauf haben. Mhm. Inwieweit er jetzt, sage ich mal, irgendwo beteiligt oder sonst was ist, das weiß ich nicht.
Okay.
Also ich würde davon ausgehen.
Wie kamst du dazu, Deutschlandchef zu werden? Hast du dich beworben?
Nee, ich habe ehrlicherweise vor knapp 10 Jahren meinen ersten skandinavischen Arbeitgeber gefunden.
Okay.
Und war auch im Automobilbereich.
Was hast du gemacht?
Wir haben eine Vergleichsplattform für Fahrzeugreparaturen gemacht damals.
Okay.
Quasi auch digitalisiertes Thema und irgendwann dann sind wir mit der Stellantis zusammengegangen. Und mein Chef damals, also unsere Mission war beendet und hat gesagt, ey, eine andere sehr spannende Firma, dänisch, die wollen jetzt expandieren in Deutschland. Du bist der richtige Mann. Hat dann eine Intro gemacht und dann habe ich die Manager vom damaligen Ono-Team inklusive auch unserem CEO kennengelernt und also für mich war es nach 3 Minuten durch.
Ach so, okay.
Und eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt 15 Jahre richtig Vollgas gegeben, also so richtig Vollgas gegeben und habe gesagt, ey, jetzt nach der Autobatter-Nummer möchte ich einmal irgendwie auftanken, halbes Jahr, irgendwie Zeit genießen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich erst 2 Kinder
und
wollte halt mit denen auch einfach entsprechend schön Zeit verbringen.
Ja.
Und dann hat es halt wirklich nicht mal einen Monat gedauert und dann war da Ono auf der Matte. Und ich so, es geht doch nicht. Und ich bin halt so, für mich ist Produkt unfassbar wichtig, aber vor allem auch das Team dahinter und auch so das Thema Vorgesetzter. Also wer ist denn der, mit dem du zusammenarbeitest, wer ist so dein Leader? Das hat einfach so krass gepasst. Und dann war mein Glück, wir haben jetzt die letzten Jahre dauerhaft mit dem Problem zu tun gehabt, dass uns die Ware ausgegangen ist. Also die Vertriebszahlen sind so hoch gegangen, dass wir in der Produktion trotz natürlich wachsender Produktionszahlen, das hat nicht ausgereicht.
Wie viele Geräte verkauft ihr so im Jahr? Weltweit? In Amerika seid ihr noch nicht, ne?
Nee, in Amerika sind wir noch nicht, aber wir haben dieses Jahr Zielsetzung rund 2,5 Geräte, knapp 3, irgendwas dazwischen, ne?
Millionen.
Millionen
Geräte. Genau, also 2,5 Millionen Geräte.
Genau, 2,5 Geräte. Wir suchen 2
Millionen. Ja, wir müssen das ja immer, wir müssen das ja immer sagen. Es kann ja was anderes auch sein, wissen wir ja nicht.
Absolut.
Und als Vertriebler, so durch und durch, ist ja auch, musst du verkaufen richtig oder musst du verteilen?
Schönes Thema. Tatsächlich sind wir sowohl als auch, aber wir verteilen schon sehr viel.
Okay.
Also es ist wirklich so, dass wir die Nachfrage jetzt, ich habe wie gesagt im September angefangen und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie oft wir Absagen verteilen mussten. Das haben wir jetzt dieses Jahr schon mal besser geregelt, weil wir einfach wirklich einen guten Nachschub bekommen haben.
Ach so, Absagen, weil ihr keine Ware hattet.
Ja, weil wir keine Ware hatten. Genau. Okay.
Beziehungsweise dann die Mengen halt reduzieren und also gerade für den Handel wissen wir auch, das ist halt einer der wichtigsten Elemente. Ne? Also du musst, wenn du jetzt...
Du musst gefüttert werden, um verkaufen zu können.
Ja, genau. Also wenn du da eine Fläche von einem Handelspartner bekommst, dann will der natürlich das Regal auch füllen. Also weil der ist teuer, das muss Miete bezahlen und so. Und dann braucht er da halt einen gewissen Durchlauf. Und wir haben das meistens wirklich gut noch hinbekommen, dass wir halt irgendwo Ware dann auch aus unserem Direktvertrieb noch irgendwo umgeleitet und so weiter. Aber es ist angenehm. Also wir haben jetzt nochmal die Produktion drastisch anziehen können. Ist jetzt nicht auf all unseren Produktgruppen, dass wir irgendwie dauerhaft eine super Warenverfügbarkeit haben. Aber es ist es ist nicht zu vergleichen mit letztem Jahr auf jeden Fall. Ja. Aber die letzten zwei Jahre und eben auch dann im Jahr 21, als der Kontakt zur UNO hergestellt wurde, haben wir da halt gemeinschaftlich gesagt, okay, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt schon anfange, weil ihr habt ja noch gar nicht wirklich so viel, was ich jetzt dann in den Markt geben kann. Und jetzt, um da zu sitzen, sage ich mal, und keine Wahl abzugeben. Von daher, dann gab es ein bisschen Verzögerung zum Glück, dass ich doch noch mit meiner Family ganz schön Zeit verbringen konnte. Und dann ging es endlich los. Ja.
Wenn wir jetzt auf den Co-Driver 2, ne, ist ja die zweite Version, wenn wir jetzt darauf eingehen, also der hat einen Gefahrenmelder. Das heißt, wenn irgendein Auto stehen geblieben ist oder Geisterfahrer oder sonstiges, dann sagt er mir das an über mein App. Richtig?
Also über das Gerät und über die App oder auch über dein Onboard-System, je nachdem, wie du es einstellst.
So. Ja, ja. Dann habe ich Stauenden.
Ja.
Das heißt, wenn ich irgendwo an einer Baustelle bin oder irgendwo Geschwindigkeit ist offen, ich fahre ja. Und dann...
Der Klassiker, hinterher dann eine Kurve und so, unbegrenzt.
Zack, da also kommt einfach was. Ganz da gemein. Sagt er zum Beispiel in 1 Kilometer oder 2 Kilometer Stau.
Kannst du auch richtig? Wieder ganz viel definieren, ne? Okay. Ob du irgendwie eine Zeitkomponente...
Muss man dafür studiert haben oder ist das easy?
Ganz intuitiv. Ganz
weil das ist das Schlimmste, wenn du irgendwas kaufst und App runterladen, dann hier, dann da und dann... Da hast du irgendwann mal keinen Bock mehr. Da sagst du, komm, am liebsten, also wie früher, ich bezeichne das mal, ich komme auf PlayStation zurück. Ja. Früher hast du ein PlayStation bekommen, ich nicht, aber wenn ich meine Kumpels, wenn die ein PlayStation bekommen haben, ausgepackt, Steckdose rein, CD rein, gespielt.
Ja, so ungefähr läuft das.
So, jetzt ist es so, du kaufst ein PlayStation, dann packst du es erstmal aus, dann
installierst
es, dann WLAN-Verbindung, dann braucht er erstmal gefühlt 3 Stunden, bis er sich, weißt du, abgedatet hat, dann musst du ein Profil anstellen, dann musst du das, bis du anfängst zu spielen,
Sind zwei Tage vergangen.
Genau. Und das ist.
Du hast hier ganz einfach App installieren, kannst dann über Bluetooth die Verbindung herstellen. Dann hast du ein ganz kurzes Tutorial, wirklich schön mit auch Bildern und so weiter und kleinen Sequenzen. Also die Rückmeldung, die wir kriegen, ist, das ist super einfach zu installieren, super intuitiv und dann weißt du auch gleich, wie die Handhabung sozusagen zu funktionieren. Also du wirst auch aufgefordert, die Funktionen im Onboarding einmal zu testen, damit du auch wirklich weißt, alles da ist, hab ich's verstanden.
Aber wir machen jetzt kein Werbevideo.
Ja.
Erzähl mal was Schlechtes.
Was heißt Schlechtes?
Also erzähl mal irgendeine Sache, was nicht so gut funktioniert, was besser funktionieren könnte.
Anverfügbarkeit ist doch Katastrophe. Schon mal einen Händler gehört, der verkaufen will und nichts zu verkaufen hat?
Da hatte ich vor 2 Jahren Corona mit Autos.
Ja, stimmt.
Da hatten wir auch keine Ware.
Ja, doch, um mal was Schlechtes zu sagen, ist ja auch...
Das heißt Schlechtes,
aber ich weiß ja,
das kann ja nicht alles positiv
sein. Nein, natürlich nicht. Also ich bin tatsächlich selbst beim Testen, ich musste mich selbst bei unserem Kundenservice einmal melden und habe natürlich dann intern die Nummer genommen und habe gesagt, ey Leute, Mein Co-Driver piept. Ich weiß nicht warum.
Okay.
Dann haben sie mir erklärt, dass es mein Akkustand ist, der dann geringer wurde. Aber das wusste ich nicht. Gut, jetzt bin ich auch nicht derjenige, der sich die Anleitung durchgelesen hat. Das haben wir aber gleich wieder mit aufgenommen, um zu gucken, wie kommt es auch bei anderen vor? Ja, wie sind die Fälle? Aber das war halt so ein Moment, wo ich dachte, was war das denn jetzt gerade? Okay. Ist jetzt, haben wir eine neue Warnung oder so? Nein, das war halt in dem Moment die Batterie. Also das sind halt Sachen. Klar, wir sind im Vertrieb. Manchmal bekommen wir Sachen nicht mit. Wir sind jetzt auch mittlerweile über 100.
Über 100 Mitarbeiter. Mhm. Also, unterm Strich. Natürlich, wir sind jetzt die Phase so Scale-Up, also Startup zu Scale-Up quasi. Mhm. Und weißt du mit Sicherheit auch, in jeder Firma passieren irgendwelche Dinge.
Ja, natürlich, klar. Ich wollte jetzt sagen, wir haben alles jetzt so schön gesprochen.
Ja.
Blitzer-App hin und her, ja, okay. Wenn du es nicht haben möchtest, kannst du es ausschalten. Oder du kannst, bevor du deinen Pfad antrittst, kannst du gucken, wo ist was aufgestellt. Dann kannst du deinen Pfad antreten. Und wenn du dann irgendwo eine Raststätte Pause machst, kannst du nochmal raufgehen und gucken. Dann bist du legal unterwegs, richtig? Oder, ich habe gelesen, du hast einen Beifahrer mit. Und der Beifahrer hat das an. Dann ist es auch legal, oder nicht?
Es ist eine diffizile Frage.
Ja.
Also auf den Punkt gebracht ist es so, dass es in dem Kontext ein Urteil gegeben hat, allerdings mit einer rein App-basierten Anwendung. Mhm. Und von daher ist es jetzt gerade so ein bisschen unklar, wie das geregelt wird. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt vorstellt, keine Ahnung, ich habe irgendwie 3 Mitfahrer und hinten rechts bedient jemand sein Telefon und macht irgendwas, das ich nicht mitkriege. Ich glaube nicht, dass das einem zugerechnet werden kann, so, ja. In dem Kontext war aber ein gewisser Sachverhalt, wo man sagen kann schon, okay, aber eigentlich hat der Fahrer das Telefon jetzt in seiner unmittelbaren Reichweite gehabt. Das war auch offen mit eben dieser App im Vordergrund und so weiter. Aber ja, unterm Strich gesagt, ist das halt eine eine Auslegungssache. Ja. Aus meiner Sicht, mein Verständnis ist, das, was meine Insassen machen, ich kriege das ja nicht mal mit.
Also, okay. Solltest du auch nicht.
Ja, das solltest ja noch vorher
schauen. Ja, genau.
Soll mir das zugerechnet werden.
Okay, okay. Geht's jetzt gleich wieder zurück nach Kopenhagen für dich oder nach Berlin?
Nee, wir gehen weiter nach Berlin. Wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei Termine hier wahrnehmen.
Also ach so, in Hamburg.
Von daher kombinieren wir aber ganz gerne, wenn wir dann schon vor Ort sind. Mhm. Aber ich finde in dem Kontext noch ganz interessant. Ich nutze immer so ein Szenario ganz gerne. Mhm. Weil natürlich, wie du ja selber auch rauskitzelst, da eine Debatte auch läuft. Und von daher, ich habe ganz gern so die Schule. Von der Schule finde ich beispielsweise den Einsatz von einem Blitzer richtig toll, ja, weil auch in Berlin regelmäßig wieder Fälle, wo Kinder eben erfasst werden und eben sehr häufig wegen überhöhter Geschwindigkeit. Und dann hast du halt das eine Szenario, was heute häufig vorkommt. Ein Auto fährt daran vorbei, fährt viel zu schnell und schafft natürlich ein erhöhtes Risiko darüber und im schlimmsten Fall erfasst eben dann auch einen Passanten oder ein Kind. Und jetzt hast du das andere Szenario, wo halt unsere Lösung zum Einsatz kommt. Und der Fahrer wird halt eben rechtzeitig informiert. Vor dir kommt jetzt eine Geschwindigkeitskontrolle. Dann überprüfst du, habe ich was zu korrigieren oder nicht. Aber in jedem Fall bist du fokussiert. Also du wirst ins Hier und Jetzt geholt und sagst, es wird einen guten Grund geben, warum ich jetzt diese Meldung bekomme. Und das Schöne ist, du fährst dann genau mit der Geschwindigkeit dadurch, wie du sollst. Und du bremst noch die hinter dir mit aus. Also das heißt, du regulierst eigentlich den Verkehr. Und die Konsequenzen, bei dem einen passiert halt nichts, bei dem anderen kann was passieren und dann gibt es ein Blitzerfoto. Aber es ist halt auch im schlimmsten Fall ein Mensch zu Schaden gekommen. Und deswegen finde ich es halt so schade, dass überhaupt diese Debatte läuft in Deutschland und das nicht auch wie in vielen anderen europäischen Ländern gesehen wird. Dass wir die
Möglichkeit haben. Ja gut, das ist eine riesen Geldeinnahme.
Ja, ist die Frage. Also es kommt drauf an, mit wem du sprichst. Ich bin ziemlich viel unterwegs und treffe mich mit Bundestagsabgeordneten, Ministern und so weiter und wir debattieren da sehr viel. Jetzt auch gerade den Landesministerien, die grenzen sich da schon sehr stark ab und auch sehr glaubhaft. Aber natürlich an sich, klar laufen da auch für die Kommunen Einnahmen, aber es ist fühlt sich eher an wie eine andere Philosophie, die da einfach verfolgt wird. So, ja, dass dieses Thema, nein, eine Bestrafung ist an der Stelle besser. Aber ich sag so, wenn man Menschenleben retten kann, dafür, dass man nicht bestraft hat, sondern eher eine Chance gegeben hat, eine Strafe abzuwenden. Das wäre jedes Mal der Weg, den ich zumindest gehen würde. Und ja, also von daher an der Stelle haben wir noch einen Weg vor uns und gehen da einfach auch regelmäßig gerne in diese Debatten rein.
Also wollte es versuchen zu legalisieren.
Ja.
Den Blitzer-App zu legalisieren, das darf man ja nicht vergessen. Oder die Blitz, nicht App, sondern wie nennt man das?
Ja, also für uns ist es ein Verkehrsalarm, weil es halt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Warnelemente hat. Und würde jetzt auch unsere Lösung ungern in einen Topf packen mit eben den rein App-basierten, weil du musst eben bei einer App-basierten Lösung immer ein Telefon in die Hand nehmen. Und jetzt ein Telefon während der Fahrt, das ist nicht die beste Idee. Es lenkt dich ab, im schlimmsten Fall ja, sorgt eben auch dafür, dass du einen Unfall machst. Und da sehe ich schon einen großen Unterschied, wenn du halt eben diese Distanz trotzdem dazwischen schaffst. Also das heißt, die Informationen halt trotzdem bekommst, aber halt nicht die Ablenkung hast. Und das ist halt eine andere Sache. Wir Menschen, vielleicht erwischst du dich auch mal selber im Automodus, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist halt irgendwie kurz abgelenkt, denkst an Familie, irgendwie der Arbeitsalltag, an irgendwas, was du noch zu machen hast oder irgendwie dein Abendessen, was auch immer. Und fährst aber Auto dabei so und wenn du immer mal wieder einen Impuls bekommst und dann jemand zu dir sagt, ey, hallo, hier jetzt mal fokussiert und so weiter, dann werden eben genau diese unfokussierten Momente unterbrochen. Und jetzt mal auch auf der Autobahn beispielsweise, ich würde sagen, viele, die jetzt dann beispielsweise auch eine Geschwindigkeitsüberschreitung machen, das ist selten eine bewusste Entscheidung.
Yeah.
Also das kann auch häufig was sein, dass du bist hinter einem LKW gewesen, ein Schild ist an dir vorbeigegangen, du warst in einem Gespräch und guckst kurz zu deinem Beifahrer oder zu deinem
Kindern. Ja, man darf es trotzdem nicht schönreden, trotzdem musst du natürlich auf Verkehr achten. Ne?
Absolut.
Gar keine Frage, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst, mir ist es ja selber passiert.
Ja.
Da hat ja eine gewisse Zeitung geschrieben, der Grip-Moderator, der Raser. Da habe ich
mit einem Leihwagen.
Genau, mit meinem Ford Puma Leihwagen bin ich vom Nürburgring nach München gefahren.
Und Monster.
Ich sag's dir, aber ich habe genauso, wie du das jetzt erklärt hast, es war null, es war dunkel, es war nachts sozusagen.
Ja.
Es war nichts auf der Straße los, auf der Autobahn. Es war dreispurig und es war absolut, ich habe niemanden gefährdet. Mhm. Und es war 130, ich bin 190 gefahren. Natürlich darf man das nicht machen, aber genauso wie du es erklärst, ich habe gar nicht mal auf mein Tacho geguckt, in dem Sinne. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders und dann auf einmal, wupp, hat es mich erwischt. Ja. Und dann war mein Führer schon 4 Wochen weg.
Ja, deswegen, ne? Halt gut, diese Momente, wo du einfach immer wieder zurückgeholt wirst. Und halt so, hallo, Fokus, achte mal, muss was korrigiert werden. Also das ist halt einfach klasse. Wir gehen ja jetzt auch beispielsweise...
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das hat selbst dieses Auto. Die G-Klasse hat eine Funktion, ich kann einstellen. Also Mercedes jetzt, ja, haben auch 100% andere Autohersteller. Mhm. Ich kann jetzt so von dem Fahrzeug, ja, reden, weil ich das Auto fahre. Ich habe es eingestellt, 10 km/h drüber, gibt er mir ein Piepzeichen.
Ja.
Und dann weiß ich sofort Bescheid, okay.
Ja.
Bei dem Bentley ist es so, der gibt kein Piepzeichen, dann fängt er mein Head-Up-Display, fängt dann Geschwindigkeit also an zu, ja, blinken. Mhm. Dann weiß ich auch Bescheid. Und es gibt teilweise, wenn du so ein Auto fährst, oder egal was für ein Auto du fährst, und es ist jetzt 30 und du fährst 40, 42, dann checkst du das eigentlich gar nicht, egal in welchem Auto du sitzt. Und ich möchte das jetzt nicht schönreden, beim besten Willen nicht, aber es ist mega, also man braucht das, ja, finde ich.
Es ist auch auf jeden Fall schwerer geworden. Also wenn du guckst heute, wie die Autos abgeschirmt sind und auch was für leistungsstarke Motoren, auch gerade im Elektrobereich, ja, also du bist ganz schnell einfach in Geschwindigkeiten und ob das jetzt dann 50 oder 60 sind oder 40, das ist schwerer abzuschätzen im Vergleich zu früher. Also jetzt an der Stelle...
Aber weißt du, womit das auch zusammenhängt? Hm? Weil die Autos ja auch viel besser gedämmt sind.
Ja,
also wenn du ein 80er, 90er Jahre Auto nimmst und fährst 70, 80...
Ja, dann denkst du, fährst 120.
Ja, dann hörst du diese...
tendenziell langsamer. Ja.
Aber guck mal, wie ein Polo sich entwickelt hat.
Ja.
Das ist ja fast eine Luxuslimousine, ja, aus den 90er geworden. Und da hörst du nichts mehr, da spürst du nichts mehr. Deine Doppelverglasung oder hier Wärmedämmend, mhm, und so weiter und so weiter. Und dann verlierst du dein Gefühl für Geschwindigkeit.
Richtig.
Das ist einfach so.
Ja, ja.
Wobei trotzdem, liebe Freunde, möchte ich sagen,
ja,
natürlich muss man aufpassen. Man kann sich ein Hilfsmittel holen. Selbst die Hersteller bieten das hier an. Aber trotzdem, auch wenn man es nicht hat und ein Oldtimer fährt, egal was, rechtfertigt es nicht, schnell zu fahren.
Absolut.
Definitiv
nicht.
Ne? Definitiv, genau.
Ja, das ist, aber genau da verstehen wir uns halt auch eher als den Helfer, der eben genau sagt, Achtung, und jetzt einfach wieder aufpassen, dass du die richtige Geschwindigkeit fährst. Sollte man zu schnell sein, das ist ja gar nicht vorausgesetzt. Ne? Mhm. Aber wir haben jetzt auch, sind kurz davor, eine neue Funktion zu starten. Jetzt im Sommer kommt ja diese ISA-Vorgabe, also mit den Intelligent Speed Assistance,
okay,
Themen in den neuen Wagen. Und wir übernehmen jetzt in unserer App auch diese Geschwindigkeitswarnung, also dass du auch eine neue Funktion hast, wo du entsprechend über die Geschwindigkeiten, die jetzt hier aktuell erlaubt sind, und dann im Abgleich mit dem der Geschwindigkeit, die du fährst, da entsprechend auch eine Warnung drüber bekommst, so dass du jetzt unabhängig davon, ob irgendwo eine Geschwindigkeitskontrolle ist, entsprechend auch präventiv angehalten wirst, korrigier deine Geschwindigkeit. Und also Thema Produkt weiterentwickeln. Wir haben einfach extrem viele Ideen noch, die du auch umsetzen kannst. Zum Beispiel kann man
auch gerne mit AMG zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst.
Michael, hier, also, der Herr Schiebe. Seid ihr da schon in Kontakt getreten?
Mit der AMG Experience spreche ich.
Achso, okay.
Ach,
also, ja, das ist, da gibt's bestimmt die ein oder andere Kontakte, aber
ich halte am Ende meine Nummer rein.
Ja, genau. Michael, ruf mich bitte an. Ich hab was für euch. Genau. Weißt du, was wir jetzt machen?
Erzähl.
Wir gehen jetzt gleich einen Espresso trinken.
Oh, perfekt. Schön.
Jetzt haben wir, ich glaube, darf ich einen Schlusssatz sagen?
Ja, klar, natürlich.
Also, ich glaube, dass die Leute natürlich euch sehr, sehr dankbar sind für ein App und für ein Gerät, was ihr auf den Markt gebracht hat oder was ihr auf den Markt vertreibt, was locker zurzeit 2.000 bis 4.000 Euro spart. Das sind die Führerscheinskosten. Das ist das Erste. Das ist das Zweite eigentlich. Das Erste ist natürlich, dass es Sicherheit bietet und eventuell, und auch wenn ihr Ende des Jahres sagt, ich habe nur 4 tödliche Unfälle vermieden, das ist unbezahlbar. das ist unbezahlbar, auch wenn es nur eine ist. Ja. Es ist unbezahlbar, es geht um Menschenleben. Und das ist das, was ich extrem euch hoch anrechne. Das ist auch das, warum ich da eingestiegen bin. Und mir ist es auch nochmal ganz wichtig, meine Community auf diesem Wege mitzuteilen. Ich bin nicht bei ONU, was heißt eingestiegen? Ich habe bei ONU einen Vertrag unterschrieben, ja. Ich habe bei ONU keinen Vertrag unterschrieben, wegen Blitzer-App. Das nicht. Wegen den Gefahrenmelder und so weiter, weil ich das persönlich für extrem wichtig finde. Meine beiden Töchter fahren auch schon Autos und ich bin dankbar für jedes System, was auf den Markt kommt, wo ich einfach ein bisschen beruhigter ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, die sind relativ safe. Und es geht mir nicht um Blitzer, dass man dann 4 Wochen Führerschein abgeben muss, von mir aus ein Jahrführer. Es ist völlig egal, wer das macht, ist selber schuld. Wer das ausprobieren möchte und anlassen möchte, kann es auch machen. Ist seine Sache. Mir geht es um die Gefahrenmelder und Stauenden und so weiter. Das ist für mich das A und O und deswegen sind die Leute auch extrem dankbar.
Kann ich noch, mir warst du gerade noch Gedanken entlockt. So. Mhm. Man muss ja auch eine Sache dazu sagen, es ist ja keine absolute Sicherheit in dem Sinne. Ja? Wir haben viele Informationen, aber du hast ja auch andere Möglichkeiten im Straßenverkehr, dass die Polizei was durchsetzt beispielsweise, ja? Also Zivilfahrzeuge und so weiter. Also von daher, jemand, der idiotisch unterwegs ist, den wird es früher oder später dann hoffentlich auch trotzdem erwischen.
Das ist klar, ja, das ist auch sehr gut.
Und dann haben wir beispielsweise, weil in vielen Gesprächen werden wir häufig gefragt, ob wir auch diese Ansätze, die Überzeugung, die wir haben, ob wir die auch beweisen, belegen können. So, ja? Das heißt, eine Thematik, die wir gemacht haben, ist, dass wir eine große Nutzerbefragung gemacht haben und da kamen extrem positive Resultate für uns raus. Also nagel mich nicht auf die letzte Prozentzahl fest, aber die waren alle so um die 70-80% Rückmeldungen, dass sie gesagt haben, mich hat dieses Gerät schon mindestens einmal vor einer wirklich brenzlichen Situation bewahrt oder das Gerät sorgt dafür, dass mein Fahrstil positiv beeinflusst wird. Also von daher, da kommen einfach sehr, sehr positive Rückmeldungen und die fühlen sich sicherer damit. Mhm. Und da hören wir nicht auf, sondern wir arbeiten sogar mit Lehrstühlen zusammen, wo wir auch in die Forschung gehen, wo wir quasi Studien aufgeben, unabhängig von uns. Mhm. Und jetzt demnächst wird eine Studie rauskommen, die sich auf diesen Gefahrenwarner-Part konzentriert hat und uns vorab aber auch schon mal mitgegeben hat, wir können euch schon mal sagen, euer Gerät hat definitiv einen starken Einfluss auf das Fahrverhalten, positiven Einfluss im Zusammenhang mit Gefahrenstellen. Und da wollen wir ja hin. Wir wollen ja einfach genau das auch weiterentwickeln und auch unsere neuen Ideen und Funktionen auch dahin bringen. Mhm. Und ja, natürlich brauchen wir aber Nutzer, also weil wir sind eine Community-Plattform, das ist einfach so.
Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Nächste Woche, oder nee, in 2 Wochen kommt wieder eine Podcast-Folge. Ich schaff's leider nicht jede Woche, das geht nicht. Es geht wieder dann um Automobil natürlich, Geschichten, die mit Autos zu tun haben. Und falls wir mal einen Gast haben, der nichts mit Autos zu tun hat, aber zumindest mal zu wissen, wo er seine Fahrschule hatte und auch in welchem Auto er gefahren ist, was sein erstes Auto war, egal was. Es geht nur ums Auto. Und ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!